Ich freue mich jetzt, eine volle Gemeinde zu sehen gegenüber gestern Abend. Frage, haben wir Kinder hier oder keine? Doch, ich bin gestern Abend gebeten worden, eine Kindergeschichte zu erzählen. Haben wir Kinder hier oder nicht? Ja, na dann kommt mal her. So, setzt euch mal alle hier unten hin. Haben wir noch mehr Kinder? Größere, ihr könnt euch da vorne hinsetzen. Nie da rumklettern. So, ich habe eine Geschichte von euch. Ihr habt alle eine Mama, ja oder nein?
Ja.
Ja.
Ich habe auch eine Mama.
Das ist toll. Habt ihr eure Mama lieb?
Ja. Und
ich auch. Okay, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Eine wahre Geschichte. Die hat sich wirklich zugetragen. Da war ein kleiner Junge und der hat seine Mama nie gemocht. Naja. Soll vorkommen. Und als der Junge aus dem Kindergarten gekommen ist, sollte in die Schule gehen, da gab es im Kindergarten noch ein Treffen mit den Eltern und den Kindern zusammen. Und da ist die Mama mit ihrem Jungen hingegangen und der Junge ist nicht bei der Mama an der Hand gegangen. Der ist immer zwei Schritte vorher gegangen. Und in der Klasse, als sie in die Klasse gekommen sind oder in den Raum gekommen sind, wo der Kindergarten war, da ist er auch nicht bei seiner Mama geblieben. Da ist er immer gleich weggelaufen, in die Spielecke. Und dann ist die Lehrerin auf die Mama zugegangen und hat gesagt, sagen Sie mal, ich habe beobachtet, der Junge, der kommt nie zu Ihnen, ist nie bei Ihnen. Gibt es da irgendein Problem? Und dann sagt die Mama, ja, als er noch ganz klein war, ein Baby, der war noch in Windeln und da ist bei uns ein Feuer ausgebrochen. Und der war im Raum. Ich war gerade im Moment einkaufen, nur einen kurzen Moment, da bricht das Feuer aus. Und die Feuerwehr, die hat gesagt, zu spät, wir können da nicht mehr rein in das Haus. Was hat die Mama gemacht? Total verzweifelt, die Feuerwehr geht nicht mehr rein. Aber eine Mama, was macht die? Die Mama ist reingerannt in das Haus, hat ihr Baby geschnappt und ist rausgerannt. Und in dem Moment, wo sie rausrennt, dann fällt von der Tür, da gibt es da oben so einen Balken, und der ist gerade in dem Moment runtergefallen und hat ihr eine ganz hässliche Narbe im Gesicht gemacht. Die musste ins Krankenhaus, ist genäht worden und so, aber die Narbe war immer zu sehen, war immer eine hässliche Narbe. Und sagt sie, das ist der Grund, weshalb das Kind nicht wirklich zu mir Kontakt hat. Er schämt sich, weil ich die Narbe im Gesicht habe. Und das hat der Junge gehört in der Spielecke und der ist dann auf seine Mama zugelaufen. Hat sie gedrückt, der konnte ja nicht bis oben hin, hat sie hier gedrückt und hat gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Warum? Er hat das erste Mal erfahren, was seine Mama für ihn gemacht hat, dass er leben darf. Und von der Stunde an war das für ihn die Heldin. Die Mama hat ihm das Leben gerettet. Und nun eine Frage an euch. Kennt ihr jemanden, der uns das Leben gerettet hat? Ja, wen denn? Ja, der Herr Jesus. Der hat uns das Leben gerettet. Der ist für uns ans Kreuz gegangen. Der ist für uns gestorben, damit wir leben dürfen. Rentiert sich's Gott und Jesus zu lieben, ja oder nein? Ja? Okay. Nehmt es mit nach Hause. Gott lieben heißt, ihm dankbar zu sein, dass er uns das Leben gerettet hat. Okay? Dankeschön. Das ist die Einleitungsgeschichte gewesen zu unserer heutigen Predigtstunde. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, warum gibt es vier Evangelien? Musste da jeder wirklich seinen Senf dazugeben? Warum vier Evangelien? Der Matthäus hat einen ganz bestimmten Blickwinkel gehabt, nämlich die Beziehung zwischen Jesus und den Juden. Das war ihm wichtig. Welches Verhältnis hat Jesus zu den Juden? Und der Markus, Das Verhältnis zwischen Jesus und denen, die Hilfe Gottes in besonderer Weise brauchen. Der Lukas war ja Arzt. Man sollte annehmen, ihm waren also die Kranken besonders wichtig. Aber dem Lukas waren die, die an der Gesellschaftsgrenze stehen, besonders wichtig. Also die Ausgestoßenen oder vielleicht sogar auch die in der Leprastation waren, wo er wirklich als Arzt hätte helfen können. Und diese drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, beschreiben das Leben Jesu, wie oder wo Jesus war, was er wo gemacht hat. Und das nennt man die sogenannten synoptischen Evangelien. Und dann gibt es noch einen, den Johannes, und er hat ein ganz anderes Evangelium geschrieben. Und ich möchte zu Beginn der Predigt einen Text aus seinem Evangelium lesen, und er steht ganz am Ende des Johannes-Evangeliums. Johannes Kapitel 21 und dort in Vers 22. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn man wollte, alle Dinge aufschreiben, so fürchte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, was zu schreiben wäre. Wieso schreibt der Johannes, die Welt würde die Bücher nicht fassen? Was hat denn der Johannes geschrieben? Warum ist er so anders? Man sagt, das Johannesevangelium sei zwischen 90 und 96 nach Christus, also nach dem Jahre Null, geschrieben worden. Diese Aussage wird also zwischenzeitlich angezweifelt. Warum? Der römische Geschichtsschreiber Sueton, der schreibt, bevor Jerusalem zerstört wurde, im Jahre 70 nach Christus, war dieses Evangelium als Abschrift, genauso wie die anderen, in Rom schon vorhanden. Das heißt, der Johannes müsste also geschrieben haben, vor 70, dass eine Abschrift bis nach Rom gekommen ist. Vielleicht hat der Johannes, wenn das stimmen sollte, bis dahin auch die Offenbarung schon als Vision oder als Gesicht gehabt. Das würde erklären, warum er ein anderes Evangelium schreibt. Der Johannes schreibt, wie viele Jahre hat Jesus gewirkt? Frage an euch. Öffentlich. 3,5 Jahre, wie viele Tage sind das? Also ganz einfach, haben wir doch eine Prophetie. 1260 Tage. Von den 1260 Tagen, die Jesus öffentlich gewirkt hat, schreibt der Johannes nur über 29 Tage. Ein ganzes Evangelium, 22 Kapitel. Also wenn Jesus so viel gemacht hat und der Johannes ein Evangelium über 29 Tage schreibt, dann kann ich den Text hier verstehen, wo er sagt, tja, würde man alles aufschreiben? Ich fürchte, die Welt würde die Bücher nicht fassen. Der Johannes beschreibt Jesus in seinem Wirken nicht im Umfeld, im jüdischen Land, in Samaria oder sonst irgendwo, sondern das ganze Evangelium, wir werden es gleich durchgehen, spricht immer in jedem Bereich, wo Jesus war, etwas Besonderes gemacht hat, im Tempel und im Bereich des Tempels. Deshalb wird das Johannesevangelium auch Jerusalemer Evangelium genannt. Das Evangelium, was Jesus in Jerusalem zeigte, vielleicht hatte der Johannes die Offenbarung schon und hat gesehen, die ganze Offenbarung spricht über Jesus, ihr werdet jetzt vielleicht erstaunt sein, Jesus und das Heiligtum. Scheint gar nicht so der Fall zu sein, wenn wir die Offenbarung gliedern würden. Wir könnten sie anhand des Heiligtums, könnten wir die Offenbarung gliedern. Auch das Buch Daniel spricht unwahrscheinlich viel vom Heiligtum. 50 Bücher oder Kapitel im Alten Testament, 50 Kapitel sprechen über das Heiligtum. Also muss das Heiligtum eine unwahrscheinlich wichtige Aussagekraft haben oder Aussage gemacht haben. Und wenn wir uns jetzt das Johannesevangelium anschauen, dann werden wir sehen, Kapitel für Kapitel, es dreht sich immer alles um Jesus und den Tempel. Und der Tempel ist gleichbedeutend mit dem Heiligtum. Johannes Kapitel 1, was finden wir da? Habt ihr schon mal Johannes Kapitel 1 durchgelesen? Für euch ganz alleine. Ich habe gestern Abend eine Hausaufgabe gegeben. Könnt ihr euch daran erinnern, die da waren? Wisst ihr, was ich euch gesagt habe als Hausaufgabe? Was sollt ihr machen? Apostelgeschichte 1 bis 15 etwa. Durchstudieren. Nicht bloß durchlesen. Durchstudieren. Und überall, wo es steht, des sind wir Zeuge oder ihr seid Zeuge oder wir sind Zeugen. Also wo es um den Zeugendienst geht. Das schreibt euch raus. Mit dem dazu, was über Jesus Christus gesagt wird. Eine zweite Aufgabe, die ihr jetzt kriegt. Ich kann es nicht kontrollieren, ob ich noch jemals in meinem Leben hier bei euch in Bamberg sein werde. Ich weiß es nicht. Aber eine zweite Hausaufgabe für euch. Und das meine ich für euch zum Studium. Dass ihr im Glauben voranschreitet. Im Johannes Kapitel 1, in diesem ersten Kapitel des Evangeliums, findet ihr die gesamte Christologie, Namen und Titel Jesu. Wir können anhand von Johannes Kapitel 1 das Leben Jesu nachzeichnen. Das war, Johannes hat es geschrieben, ungefähr im Herbst 27 bis Frühjahr 28. Also so in der ganz frühen Zeit, oder spielt es in der Zeit seines Wirkens. Johannes Kapitel 2 spielt im Frühjahr 28. Was passiert da? Was wird da geschildert? Johannes Kapitel 2. Schaut mal in eure Bibel rein. Was wird dort geschildert? Die Hochzeit zu Kana. Was passiert bei der Hochzeit zu Kana? Da geht das Getränk aus und Maria sagt zu ihrem Sohn, du, die haben nichts mehr zum Trinken. Und sagt Jesus, scheinbar frech, was geht mich das an? Nein, die Art und Weise, wie Jesus mit der Maria spricht, ist eine Art der Liebkosung fast. Aber es kommt im Deutschen heute schon gar nicht mehr zum Tragen. Wenn ich heute zu einem von euch sage, Weib, was habe ich mit dir zu tun? Muss ich aufpassen, dass ich mich schnell ducken kann. Denn der Begriff Weib ist heute Schimpf. Zur Zeit von Luther war er, naja, normaler Ausdruck. Meine Frau ist mein Weib. Und zur Zeit von Jesus war der Begriff Weib Ehrerbietung. Also ihr seht, wie ein Name sich oder ein Begriff sich ändern kann. Und Jesus, und wir wollen gar nicht groß auf die Hochzeit zu Kana eingehen, sondern nach der Hochzeit zu Kana haben wir ein besonderes Ereignis. Jesus reinigt den Tempel. Die erste Tempelreinigung. Und was passiert da? Jesus schmeißt einige aus dem Tempel raus. Und dann kommt die Frage auf, was würdet ihr denn fragen? Wer hat dir das erlaubt? Wieso darfst du das? Und Jesus sagt, ganz einfach, brecht meinen Tempel ab oder brecht den Tempel ab, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Jetzt müssen wir wissen, dass der Tempel in Jerusalem in 47 Jahren gebaut wurde. Von 20 vor Christus bis 27 nach Christus. Da wurde der Tempel gebaut. Und Jesus sagt, reiß den ab, ich baue den in 3 Tagen auf. Was würde jeder von uns sagen? Der hat sie nicht alle. Wie ist das möglich? Und im Vers 22 steht dann, als er tot war, nach seiner Auferstandung, haben die Jünger erst begriffen, wovon er geredet hat. Nämlich von dem Tempel seines Leibes. Und das ist die Tragik. Jesus spricht hier, ich biete euch etwas an, ihr erkennt es nicht, ihr nehmt es nicht an. Was hat Jesus angeboten? Sein Leben für das Leben oder für unser Leben, was eigentlich verloren ist. Und dann haben wir das Gespräch Jesu mit dem Nikodemus in Johannes Kapitel 3. Und der Nikodemus, jetzt überlegt euch das, wenn ihr die ersten Verse lest, da sagt der Nikodemus: Wir wissen, wer du bist. Wie lange hat Jesus da gedient? Halbes Jahr. Gut, er war schon älter. Aber sie wussten, wer er ist. Und sie sagen: Wir wissen, wer du bist. Das heißt, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben von Anfang an ein klares Bild über Jesus Christus gehabt. Sie wussten, wer er ist. Sie wussten, was er für Botschaft bringt. Sie wussten wohl vielleicht sogar, wie er sich verhält. Und in dem Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus: Ich muss erhöht werden. Woran erinnert er denn da, wenn er sagt: Ich muss erhöht werden? Laut: An die Schlange in der Wüste, die erhöht worden ist. Wer auf diese Schlange geschaut hat, durfte leben, auch wenn er gebissen wurde von ihr. Wer von Satan infiziert ist, darf leben, wenn er auf den erhöhten Jesus schaut. Und wir haben im ganzen Johannesevangelium immer wieder Anklänge an das, was Jesus, woran Jesus erinnert. Er lebt quasi die Geschichte Israels nochmal nach. Oder punktuell dort, wo Israel versagt hat, dort zeigt Jesus, wie sie hätten überwinden können. Und er bietet sich an als der, der für sie das vollbringt, was sie in der Vergangenheit nicht geschafft haben. Johannes Kapitel 4. Was haben wir in Johannes Kapitel 4? Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Woran erinnert der Jakobsbrunnen? An wen? Können die Kinder, die Pfadis, wenn sie zugehört haben, können es mir sagen. Woran erinnert der Jakobsbrunnen? An wen? Sagt der Name schon. An den Jakob, der hat ihn gegraben. An den Patriarchen. Und Jesus, er bietet hier in dem Gespräch der Frau lebendiges Wasser an. Er sagt: Wenn du erkenntest, wer mit dir spricht, nicht ich würde dich um Wasser bitten, sondern du würdest mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und was sagt die Frau? Ja, herrlich, dann muss ich nicht immer in der Mittagshitze hierher rennen. Dann gib mir doch von dem Wasser. Sie erkennt nicht, was Jesus hier ihr anbietet, nämlich im Grunde genommen ewiges Leben. Dann Johannes Kapitel 5. Worum geht es da? Worum geht es in Johannes 5? Da schaut doch mal nach in eurer Bibel. Bitte? Heilung des 38-jährigen oder des 38 Jahre lang Kranken. Warum ist er krank gewesen? Jesus macht ihn gesund. Aber was sagt er? Sündige hinfort nicht mehr. Und bei allen Heilungswundern sagt Jesus: Sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, er zeigt hier die Krankheit als Folge der Sünde. Und Johannes Kapitel 6, was haben wir da? Was steht in Johannes 6? Schaut mal in eure Bibel rein. Speisung der 5000. Was sagen die Juden? Genau so jemanden brauchen wir. Mit zwei Fischen und mit fünf Fischen und zwei Broten macht er was? Macht er 5000 Leute satt und es bleiben noch 12 Körbe übrig. Und er heilt die Kranken und er weckt Tote auf. Wäre doch ein Riesenvorteil im Kampf gegenüber den Römern, oder? Sie erkennen nicht, dass Jesus hier an dieser Stelle davon spricht, dass er eigentlich die Bedürfnisse ihres Lebens stillen will. Sie denken nur immer wieder an den Kampf mit den Römern. Und Johannes Kapitel 7, da sind wir am großen Versöhnungstag. Am großen Versöhnungstag und am Laubhüttenfest. Die gehören ja zusammen. Die Israeliten hatten ja im Laufe eines Jahres dreimal eine Woche Urlaub. Das ist euch bewusst. An Passa hatten sie eine Woche arbeitsfrei, das sollten sie feiern, sollten nach Jerusalem gehen und opfern. Dann Pfingsten sollten sie eine Woche nach Jerusalem gehen und opfern. Und am großen Versöhnungstag und Laubhüttenfest war nochmal die Zeit, wo sie einmal im Jahr Ruhe hatten. Ist doch eigentlich toll, oder? Dreimal im Jahr eine Woche Urlaub. Das war kein bezahlter Urlaub, wie wir ihn heute haben. 4, 6 Wochen. Sondern sie haben ihre Arbeit ruhen lassen und haben stattdessen was gemacht? Gott angebetet. Wann haben wir das letzte Mal uns eine Woche Zeit genommen zur Anbetung? Meinetwegen eine Gebets- und Fastenwoche oder Gebets- und Fastentage, dass wir sagen, lieber Gott, ich habe ein Problem und ich brauche deine Hilfe. Und hier an dem großen Versöhnungstag und Laubhüttenfest, da erinnern Sie an die Wüstenwanderung. In welcher Form? Es wurden 2 Zeremonien ausgeführt. Das erste war eine Lichtzeremonie. Und ihr könnt mir gleich sagen, woran sie erinnert hat. Da waren im Frauenvorhof 4 große Säulen und da standen oben 4 Kupferkessel drauf, große. Und da wurden die abgetragenen Priesterkleidung eines Jahres hineingelegt, mit Öl aufgefüllt und angezündet. Und das brannte dann eine Woche lang Tag und Nacht. Woran erinnert dieses Brennen? Wüstenwanderung an die Feuersäule, jawohl. Es erinnert an die Feuersäule, dass Gott ihr Wegbegleiter ist, Tag und Nacht. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, das Feuer da ist interessant. Sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und sagt er, damit du es nicht vergisst, du bist das Licht der Welt. Er nimmt die Zuhörer mit hinein ins Boot und sagt, ich habe für euch mein Leben gegeben. Und ich erwarte von euch, dass auch ihr bereit seid, euer Leben zu geben. Ich bin das Licht und ihr seid das Licht. Und dann kommt der zweite Teil des Festes. Und bei dem zweiten Teil des Festes, da hatte man eine Wasserzeremonie. Da ist man hergegangen und hat große Silberschüsseln gehabt und ist vom Heiligtum runtergegangen zum Teich Siloa. Das sind etwa 1000 Meter bergab, über Stock und Stein, mit den Silberschüsseln. Runter ging es ja. Aber dann die Schüsseln voll Wasser den Berg wieder hochtragen, das war eine mühsame Arbeit. Woran hat die erinnert bei der Wüstenwanderung? Woran hat die erinnert? Wo gab es denn da Wasser? In der Wüste. Ich habe von der Wüstenwanderung, nicht von der Meereswanderung gesprochen. Wo gab es Wasser? Sie haben kein Wasser gehabt, da war ein See, der war bitter. Und Gott hat durch ein Wunder aus dem bitteren Wasser Süßes gemacht. Und Mose sollte zu dem Felsen sprechen. Und der Mose in seinem Zorn über das Volk hat was gemacht? Hat den Felsen geschlagen. Und das ist der Grund, weshalb Mose nicht ins verheißene Land durfte. Er hat ein Bild der Erlösung zunichte gemacht. Gott sagt zu ihm, sprich mit dem Felsen und er gibt dir Wasser. Und Mose schlägt den Felsen. Wie oft bitten wir Gott nicht um Wasser, sondern wie oft schimpfen wir, weil irgendwas unserer Meinung nach nicht in Ordnung ist. In unserer Not gibt uns Gott trotzdem noch das, was wir brauchen. Im Johannes Kapitel 8 geht es um das Laubhüttenfest mit der Wasserzeremonie, Brot des Lebens. Es geht um das Brot des Lebens. Und was sagt Jesus? Wo haben Sie das Brot herbekommen? Vom Himmel. Wie oft? Darauf habe ich gewartet. Jeden Tag außer Sabbat. Und Gott sagt, ich bin bereit, euch zu geben. Ich bin das Brot des Lebens und ich gebe euch das, was ihr braucht. Eine Frage, nehmen wir Jesus als Brot des Lebens an oder nicht? Oder sagen wir, naja, das hat er damals gemacht, war ja ganz schön. Aber nehmen wir Jesus als Brot wirklich an, jeden Tag? Was heißt das denn für uns? Täglich Jesus annehmen. Wann macht man das? Wann macht man das? Jesus annehmen, täglich. Habt ihr das Wort Morgenandacht und Abendandacht schon mal gehört? Wie viel Morgenandacht, wie viel Abendandacht machen wir? Dass wir das Wort Gottes täglich in uns aufnehmen. Und Jesus sagt, ich bin es, der euch das gibt, was ihr täglich braucht. Johannes Kapitel 9, wir sind noch beim Laubhüttenfest und da ist Heilung eines Blinden. Was macht Jesus? Macht was? Wie heilt er denn den Blinden? Wenn ich euch jetzt sagen würde, macht mal alle die Augen zu und guckt hier auf mich. Und ich spuck dann mal so richtig und dann hört ihr an manchen das Geräusch. Und dann komme ich zu euch und schmier euch das auf die Augen. Wie erfreut werdet ihr denn darüber? Aber woran erinnert das, wenn Jesus auf die Erde spuckt, einen Brei macht und dem Blinden auf die Augen streicht? Ja, an die Schöpfung. Was heißt denn dort passiert? Dort hat Gott Ton genommen und den Menschen geformt. Und genau der gleiche Begriff steht im Grundtext, Ton der Erde, den Jesus genommen hat und hat ihm das Augenlicht, was scheinbar von Geburt an gefehlt hat, hat ihm auf die Augen gestrichen, den Ton, und er hat die Schöpfung nachvollzogen. Jesus ist Schöpfer und Neuschöpfer. Das eine Mal spricht Jesus. Wann hat Jesus gesprochen? Bei der Schöpfung, es werde. Und das andere Mal hat er Ton genommen und geformt. Jesus ist derjenige, der unser Leben komplett, total wieder in Ordnung bringen kann. Johannes Kapitel 10, das ist ein Fest auf dem Tempel. Und hier sagt Jesus, Sie haben ja darauf gewartet, sagt er, ich bin die Tür zum Schafstall. Im Übrigen, das ganze Johannesevangelium, nehmt eine Konkordanz. Ihr wisst, was eine Konkordanz ist? Ja? Nehmt eine Konkordanz und schaut mal nach unter Ich Bin. Was sagt denn Jesus alles? Ich bin was? Ja, der gute Hirte, Weg, Wahrheit und Leben. Okay, das finden wir alles im Johannesevangelium. Diese ganzen Ich-Bin-Texte bezieht Jesus auf sich und sagt, ich bin das, was vorhergesagt worden ist. Ich bin der, der von Anfang an gekommen ist, um das zu erfüllen, was Gott gesagt hat. Jesus ist nicht der auf den geweihten Tempel angewiesen. Jesus sagt zu ihnen, ich bin euer Tempel. Was heißt Tempel? Anbetungsstätte. Was sagt Jesus damit? Ich bin eure Anbetungsstätte. Wie oft beten wir denn täglich Jesus an? Ist das nur eine Redewendung? Oder machen wir es wirklich täglich? Und dann kommt Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11 ist das vierte Passa. Wir sind erst bei Kapitel 11. Wir sind aber schon im Frühjahr 31. Das heißt, der Johannes, der geht in 10 Kapiteln dreieinhalb Jahre durch. Und das letzte, Kapitel 11 bis 21, sind die Kapitel, die über die letzte Passawoche sprechen. Das heißt, das Johannesevangelium hat 47% über die letzte Passawoche. Bei Matthäus sind es 7 von 28 Kapiteln. Das sind 33%. Bei Markus sind es 16 Kapiteln. Das sind also 22%. Und beim Lukas sind es 6 von 24 Kapiteln. Das sind 23%. Und beim Johannes 10, nee, 11 von 21 Kapiteln, also praktisch die Hälfte des Johannesevangeliums, spricht über die letzte Woche. Wenn ihr wissen wollt, was Jesus gelitten hat, nehmt euch eine Evangeliensynopse. Wisst ihr, was das ist? Das sind die vier Evangelien parallel nebeneinander gestellt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann könnt ihr das lesen und dann steht immer an den entsprechenden Stellen, was passiert ist im Leben Jesu. Und die Evangeliensynopse ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr mit den Bibeltexten vergleichen wollt, was Jesus getan hat. Und das Johannesevangelium zeigt am deutlichsten diese letzte Woche. Das Johannesevangelium zeigt im Kapitel 19 den Tod Jesu, Kapitel 20 die Auferstehung. Es zeigt an einigen Stellen, was Jesus vorhergesagt hat, wie es sich erfüllt hat. Zum Beispiel Johannes Kapitel 2, reißt den Tempel ab, ich baue ihn auf. Die Jünger haben es bei der Auferstehung oder nach der Auferstehung erst verstanden. Jesus sagt, der Messias muss erhöht werden. Haben sie auch erst nach der Kreuzigung verstanden. Und Johannes Kapitel 19 sind zwei Männer gekreuzigt worden, einer rechts und einer links neben ihm. Der eine steht als ein Bild für die Rechtfertigung und der andere als ein Bild für Verdammnis. Wir könnten die letzte Woche jetzt durchgehen, Stück für Stück. Und das ist etwas, wo ich sage, das macht ihr für euch zu Hause. Ich bin nicht hergekommen, um euch alles, ich habe es hier vor mir liegen, aber nicht hergekommen, um euch alles zu servieren. Ich möchte eigentlich, und das ist mein Hauptziel, animieren. Animieren zum Eigenstudium. Dass ihr eines Tages hier oben steht und dass ihr sagt, wenn so Missionsstunde ist oder ein 10-Minuten-Dienst, was haben wir die Woche erlebt? Die Führung Gottes, dass ihr nicht hier hochkommt und sagt, ich war krank, der liebe Gott hat mich gesund gemacht. Richtig, wichtig. Er hat mich vom Unfall behütet, auch wichtig. Sondern dass wir hier hochkommen und sagen, ich habe die Woche die Bibel studiert und ich habe das und das erkannt für mich. Und das ist mir wichtig. Und das zum Zeugnis für andere. In Matthäus Kapitel 27, da haben wir die Auferstehung Jesu. Und dann geht es weiter in der Apostelgeschichte Kapitel 2. In der Apostelgeschichte 2 ist die Erfüllung, 1 und 2, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Was Jesus zu den Jüngern gesagt hat. Der Heilige Geist wird ausgegossen werden und ihr werdet was sein? Ihr werdet meine Zeugen sein. Frage an euch, sind wir Zeugen Jesu, ja oder nein? Bist du der Einzige in der Gemeinde? Ein Einziger antwortet mit ja. Sind wir Zeugen Jesu? Das war schon ein paar mehr. Ihr Lieben, was bezeugen wir denn? Was können wir bezeugen, wie unser Glaube gewachsen ist? Was können wir anderen erzählen, was Jesus für uns getan hat, wofür wir dankbar sind? Der Paulus, der schreibt im 1. Korinther 15, eines Tages wird die letzte Posaune geblasen werden. Und dann werden die Toten auferstehen. Glauben wir das? Scheint mir nicht so. Was hat denn die Jünger begeistert oder hinausgetrieben, nachdem Jesus auferstanden war? Die haben sich vorher eingeschlossen und die Türen verbarrikadiert. Und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, was haben sie verkündigt? Was Jesus für sie in Jerusalem getan hat, wie er gestorben ist, wie er auferstanden ist und wie andere auferstanden sind. Und es hat sie nicht mehr gehalten, haben sie gesagt, Türen auf und raus. der ganzen Welt erzählt. Innerhalb weniger Jahre war das Evangelium in der damaligen Welt bekannt. Und heute, wie groß ist unser Zuwachs in der Gemeinde jährlich? Wie viele Menschen konnten wir gewinnen, weil wir Zeugnis gegeben haben? Die Posaune wird erschallen. Die Toten werden auferstehen. Jesus wird in den Wolken des Himmels wiederkommen. Und in einem Augenblick werden die Toten und die Lebenden verwandelt werden und mit Christus zusammenleben in Ewigkeit. Wollt ihr das? Oh, ist immer noch so schwach. Wollt ihr das? Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr auch euer Leben aufgrund dessen ändern? Heute ist schon wieder schwach. Ja, das Gute will ich haben, aber mich dafür ändern? Auch. Das ist eine tolle Antwort. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir wirklich bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen. Ihr Lieben, wir leben in der allerletzten Zeit. Die Zeichen der Zeit läuten Sturm. Und Jesus wird nicht mehr lange warten. Er wird nicht warten, bis wir uns, vielleicht aufgemacht haben, um Zeugnis zu geben. Er hat einen Zeitpunkt festgesetzt, zu dem Zeitpunkt kommt er, ob wir unsere Aufgabe erfüllt haben oder nicht. Ich hoffe und wünsche, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Ich hoffe und wünsche, dass wir Zeugnis geben von dem, was Gott an uns und für uns getan hat. Und ich hoffe und wünsche, dass die Gemeinde bald aus allen Nähten platzt, weil wir solches Zeugnis gegeben haben und so viele Fremde hierher gekommen sind. Gott segne uns. Amen.